versuchen alles anders zu machen. Also nur ein Schriftzug und ein guter Name und eine gute Website ist es ja eigentlich, also das reicht ja nicht. Überraschung am POS, die Produkte müssen Donkey-Effekt haben, da ist eine Sehnsucht da draußen, dass die Menschen Dinge sehen wollen, die anders sind als der Mainstream. Wenn du über Erlebnisse am POS nachdenkst, habe ich lange nicht mehr so einen Ort gesehen wie den. Weil die verstehen, dass es beim Shoppen um Erlebnisse geht. Das ist ja das Schöne auch an meinem Beruf, dass hinter jedem Produkt gibt es eine eigene Geschichte. Also such dir irgendwas raus, ich erzähle dir was, was man nicht sieht. Aber das ist auf dem Weg passiert. Ne? Deshalb liebe ich ja auch diese Prozesse, weil ich immer sage, seid mutig, weil das wird schon noch irgendwas passieren. Mein Name ist erstmal Florian Berger. Ich nenne mich selber Director of Possibilities. Ich stehe morgens auf, um Dinge zu verändern. Also ich habe Lust, etablierte Modelle oder etablierte Denkweisen zu brechen.
Heute hatte ich mein Interview mit Florian Berger von Donkey Products bzw. Milk. Wir haben ganz viel gesprochen über Marke, über Markenprozess, wie Marke sich verändert hat, wie wichtig Produkte sind, Innovationsprozesse, Kreativität. Ich kenne Florian mittlerweile schon seit vielen Jahren, schätze ihn enorm als kreativen Menschen. Von daher, ich fand es mega inspirierend, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, für jeden von euch ist heute was Besonderes dabei. Florian, herzlich willkommen, beziehungsweise ich bin einmal herzlich willkommen, ja, herzlich hier willkommen bei dir.
Bei uns, Stefan.
Das stimmt, in den heiligen Hallen von Donkey Products und Milk. Ja. Wir schauen hier mal auf deine Produktwand und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, um Produkte, um Marken. Und ja, du warst auf jeden Fall bereit, einmal mit in dieses Format zu gehen und von daher freue ich mich, dass wir nach langer Zeit mal wieder sprechen. Ja. Vielleicht bevor wir, ich habe eine ganze Reihe von Fragen mitgebracht, vielleicht schaffst du es mal in ein, zwei Sätzen ganz kurz zu sagen, wer du bist, was du machst.
Ja, das ist immer nicht so ganz einfach. Das ist aber auch so ein bisschen der Spaß daran. Also ich habe, mein Name ist erstmal Florian Berger, ich nenne mich selber Director of Possibilities. Also da fängt schon so das Erste an, was mache ich eigentlich? Ich stehe morgens auf, um Dinge zu verändern. Also ich habe Lust, etablierte Modelle oder etablierte Denkweisen zu brechen. Dahinter steckt meistens ein kreativer Prozess. So, das ist mein persönlicher Antrieb, ne? Warum ich aufstehe. Und angefangen habe ich mal vor jetzt 20 Jahren wirklich mich selbstständig zu machen. Jetzt eigentlich fast auf den Tag genau, fällt mir gerade ein. Im August 2000. Cool. Und habe mit einem Kumpel zusammen eine Werbeagentur gegründet. Und beide von uns haben nie in einer Agentur gearbeitet. Mhm. Das haben wir aber dann erst gemerkt, als wir die Schreibtische zusammengestellt haben. Jetzt will ich gar nicht so meinen ganzen Lebenslauf sagen. Ich habe dann 2007 entschieden, nochmal ganz neu anzufangen und habe Donkey Products gegründet. Vorwiegend aus einer persönlichen Sichtweise, weil ich Produkte entwickeln wollte. Das hat wiederum was mit meinen Vorfahren zu tun, die das jetzt schon dann in der dritten Generation tun, Produkte zu entwickeln. Also nicht nach Asien zu fahren und Produkte zu suchen und dann zu verkaufen, sondern eigenständige Produktgeschichten zu entwickeln. Also da steckt wieder der kreative Prozess dahinter. Und die Idee war, eine ganze Marke zu bauen dazu. Weil ich für mich in meiner Gedankenwelt war das 2008 überhaupt gar nicht denkbar, dass man ein Produkt auf den Markt bringt und da ist kein Markenabsender dabei. Mhm. Und dann habe ich alles danach geplant und habe mich der Branche gezeigt, damals noch auf einer Messe. Die gab es damals noch. Das hat sich auch sehr verändert, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich in einer Branche gelandet bin, die überhaupt gar nicht Marke versteht. Weil die Branche wäre Geschenkartikel, wobei ich mal mit dem Begriff ein bisschen Probleme habe. Die ist ja produktgetrieben. Also nenne mir eine Geschenkartikelmarke. Ja. Da fällt dir natürlich Donkey ein, klar, ja, klar, aber klar, sonst, klar. Da hört es schon auch auf. Aber ich, und wir haben ein Verpackungskonzept dahinter. Also wir sind wie so ein UFO gelandet. Ne? Mittlerweile machen das ganz viele so. Und dann ging das so weiter, dass wir sehr ganzheitlich denken, haben Vertrieb aufgebaut und dann kamen Firmen auf uns zu und haben gesagt, Mensch, ihr habt doch so ein 360-Grad-Gedanken zu Produkt, Marke, Verpackung, Kommunikation, könnt ihr denn nicht auch mit uns arbeiten? Das war gar nicht so wirklich im Mindset beim Businessplan. Ne? Und dann haben wir so gesagt, Wir haben so viele Ideen im Produktbereich, warum sollen die in der Schublade bleiben? Also warum öffnen wir uns nicht auch anderen? Weil Hauptsache das Produkt kommt auf den Markt. Also wenn wir auch über andere Vertriebswege, unter anderem Marken, Menschen Freude bereiten, dann ist das immer noch alles viel besser, als es bleibt in der Schublade. Mhm. Und so haben wir dann angefangen, mit Firmen zu arbeiten. Und das lief bei uns am Anfang immer so ein bisschen nebenher. Das war am Anfang, haben wir mit Depot gearbeitet und dann kam My Müsli vorbei und dann gesagt, Mensch, könnt ihr uns im Non-Food-Bereich helfen? Und dann hatten wir so einen Moment beim Jahresabschluss, wo wir so gemerkt haben, hui, das ist ja schon richtig groß geworden. Und haben dann angefangen, wirklich eine Struktur hinterzusetzen. Und da, so ist Milk entstanden, dass wir das professionalisiert haben, dem eine Marke wiedergegeben haben. Das eine ist ja eher eine Dienstleistung, das andere ist eher eine Großhandelsmarke eigentlich. Die funktioniert nach anderen Prinzipien. Projektmanagement ist so ein Thema. Und dann haben wir angefangen, da Kunden aufzubauen. Im letzten Jahr war es größer als Donkey. Haben neben My Müsli, die wir immer noch betreuen, mit der Marke Tree of Tea, sind so Kunden dazugekommen wie Mini, BMW, Porsche. Für About You mit Tarek haben wir gearbeitet. Also das ist schon interessant, dass da draußen eine Sehnsucht nach guten Ideen ist. Und das ist so das, was wir im Team, wir sind so 25 Leute, unheimlich gerne tun. Also Produkte neu zu denken, dem so ein Storytelling dahinter zu setzen und dann auch auf einer Qualitätsebene zu produzieren, dass man Spaß dran hat. Also dass man es nicht wegschmeißt, sondern dass man es eigentlich jeden Tag nutzt und denkt so, geile Idee,
ja,
geiles Produkt. Ne? Und das ist so, das ist eigentlich so ein bisschen so die Reise in 4,5 Minuten von uns. Das hat sich jetzt in der Corona-Zeit auch nochmal ein bisschen geändert. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, dass wir auch ein bisschen mehr, noch mehr tiefer in Marken denken. Aber die DNA kommt vom Produkt.
Mhm. Ja, ja. Die ist tief drin und jetzt über mehrere Generationen quasi auch gereift. Ja. Das meintest du jetzt ja gerade, du bist in eine Branche reingegangen, wo es eigentlich noch keine Marken gab. Ist das immer das Ziel? Also was ist als erstes da? Ist Produktidee da? Ist der Wunsch, eine Marke zu bauen? Eine Marke braucht allerdings Produkt, Marke braucht irgendwas. Was kommt als erstes? Und welche Rolle spielt immer noch das Ziel dieser Marke?
Ist das eine allgemeine Frage oder auf uns bezogen?
Allgemeine Frage.
Ja, ich glaube, ich habe da heute Morgen, als ich um die Alster gelaufen bin, drüber nachgedacht, dass der Markenbegriff sich so unfassbar inflationär entwickelt hat. Ich finde, das ist, also Marke hat sich, wie hat sich denn Marke in den letzten 20 Jahren verändert? Ne? Früher gab es halt nur die Marken, Coca-Cola, Microsoft,
ja, Volkswagen
so, und man hatte eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, eine Marke zu werten, weil man gar nicht die Spendings für die Kommunikationswege, Fernsehen, Radio, TV hatte, um die Bekanntheit aufzubauen. Aber im klassischen Sinne, wenn wir zurückdenken, waren das Marken. Und das hat sich ja, ich meine, wir können ja mal Ping-Pong spielen, was für Marken fallen einem ein? Eigenmarke, Amazon-Marke, Instagram-Marke, Retail-Marke, Messe-Marke. Also auf einmal wollen ja alle Marke sein, aber mir ist die Definition gar nicht mehr so richtig klar.
Warum will denn jeder Marke sein? Was verspricht er sich davon?
Also ich finde immer so sehr, dass es einem natürlich eine Orientierung gibt und auch eine Story. Personal Brand ist ja übrigens auch so eine wunderbare Entwicklung der letzten Jahre. Ne? Aber die Orientierung, das Storytelling ist das, was Menschen... Aber ich glaube, man muss es fast umgehen. Geht es denn heutzutage noch ohne Marke?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich erzähle ja auch immer, dass ich glaube, dass in dieser schnellen Welt, ne, du hast jedes Produkt super schnell verfügbar, jeden Tag durch x Kanäle und du brauchst halt irgendwie Orientierung, ne? Also sonst bist du halt lost. Ja. So, ne? Und wo suchst du dir dann die Anker? Ne? Dann sagst du doch, okay, ich gehe auf Netflix, Pool. Immerhin hat Netflix ein kuratiertes, personalisiertes Programm. Jetzt muss ich nicht mehr selber mir überlegen, was ich gucke, sondern es wird mir gegeben. Und so in allen möglichen anderen Bereichen. Ob es jetzt irgendwie die Fashion-Plattform ist, die irgendwie About You für sich eine Marke, aber hat was ist About You? Eigentlich nur eine Plattform, hat eigentlich fast nichts Eigenes. Allerdings hat trotzdem gesagt, wir wollen eine Marke da aufbauen. Und deswegen, ich teile das total. Und das, was wir gerade so auf Amazon und so beobachten, oder das, was auch durch die Gespräche der letzten Jahre mit dir, da bin ich sensibler geworden, zu schauen, wo gibt es eben noch keine Marke und wo entstehen langsam Marken. Mhm. Ne? Und so gerade so diese Produkte auf Amazon, so ein, keine Ahnung, gibt es eine Marke für Wäschenetze oder also einfach so Convenience-Artikel, ne? wo du einen Bedarf hast, also hast du ein Problem, was Wäschenetz, so gehe ich halt rein, gehe Wäschenetz ein, aber nicht Wäschenetz und Marke.
Ja.
Ne? Oder gut, Tischtennisbälle gab es mal Yola sozusagen.
Ja. Ne? Ah, ja, das war ja auch.
Das ist immerhin nochmal eine Marke. Aber und trotzdem begleiten wir auch Gespräche mit Marken auf Amazon, die mittlerweile sogar ihre Marke neu erfinden müssen, weil sie gemerkt haben, dass sie ihre Platzierung plötzlich auch angegriffen wird von anderen Marken sozusagen. Also erstmal gab es nur das Produkt, dann gab es eine Marke, damit waren sie weit voraus und jetzt gibt es ganz, ganz viele Marken und dann stellen die wiederum fest, oh, wir verlieren an Markenkern, ne? wir verwässern sozusagen, jetzt müssen wir uns eigentlich wieder neu erfinden. Und ich frage mich seit Jahren, deswegen finde ich es spannend, dass du das auch so siehst, was ist denn dann eigentlich noch die Marke im Kern und warum?
Also ich finde, das hat immer viel mit Authentizität zu tun, ne? Und auch Wärme und dass da eine Person hintersteckt und dafür einsteht und eine Leidenschaft mitbringt. Mhm. Ich finde dieses Amazon-Beispiel auch so wunderbar, weil mittlerweile muss man ja irgendwie dann auch eine Marke haben. Ne? Also selbst die nur den Wäschesack machen, verstehen ja mittlerweile auch, sie müssen eine Marke werden und geben dem irgendwie dann eine Webseite, um eine Marke zu suggerieren, wo sie gar nicht viel Kapazitäten drauf reinstecken, weil sie ja sich eigentlich nur um den Vertriebsweg Amazon kümmern. Und mittlerweile ist es ja schon so, dass die Chinesen die Marken kopieren. Also nicht Marken kopieren, sondern selber kreieren für Wäschenetze, weil sie natürlich preislich wiederum unter den hier ansässigen Amazon-Marken sind. Aber auch da ist es schon so, dass da ein großes Verständnis dafür ist, wenn ich einen Wäschesack bei Amazon verkaufen muss, will, dann brauche ich irgendwie auch einen Markenansatz dahinter. Mhm. Ob der jetzt gut ist oder nicht, ist ja nochmal dahingestellt, aber das ist ja selbst in diesen Bereichen ist das schon elementar, dass es sowas gibt. Mhm. Und das führt mich eigentlich wieder zum nächsten. Du musst ja irgendwas finden, das deine Marke eigenständig macht. Mhm. Also nur ein Schriftzug und ein guter Name und eine gute Website ist es ja eigentlich, also das reicht ja nicht. Also musst du ja irgendwie was für dich entwickeln, was dich wiederum besonders macht.
Mhm. Aber wie planbar ist eine Markengenerierung? Wenn ich mir jetzt überlege, diese Marken, die dort geschaffen wurden, keine Ahnung, ich denke mir, Sixt zum Beispiel ist für mich eine Marke. Mhm. Und bei denen denke ich mir, okay, mega Kreativleistung, die sie auch gemacht haben und wahrscheinlich aber auch ein bisschen Zufall und Glück. Sozusagen,
das gehört ja immer dazu.
Bestimmt. Ne? Aber jetzt, wo ich sagen kann, okay, haben die sich das eigentlich mal vorgenommen, eine Marke zu sein? Oder ist so nach 20, 30 Jahren, weil sie so konsequent immer in eine Kerbe gehauen haben, so mein persönliches Gefühl, nee, das ist eine Marke. Also ist Marke planbar und heutzutage tatsächlich auch noch planbar, wo die Halbwertszeit von Informationen irgendwie minütlich ist oder Produkte alle 6 Monate oder Plattformen sich verändern?
Ja, also klar ist das planbar. Und was ich merke mit Donkey ist, dass es unheimlich wichtig ist, dass man bei sich selber bleibt. Mhm. Und bei sich selber meine ich gar nicht immer, also ich bin so ein bisschen bei uns so ein bisschen der Markenpapst ist auch ein doofes Wort, aber so der Hüter der Marke. Und ich merke, dass es gar nicht nur so ums Marketing geht. Ne? Das hört man ja so oft, Marke ist Marketing und das muss irgendwie, die Kommunikationswege müssen sitzen. Ich finde aber, dass es genauso wichtig ist wieder ist der Vertriebsweg aufgestellt. Mhm. Passen denn die Marke, die Produkte, die du kreierst und die Kollektion wirklich zum Markenkern? Also wie nah hängt das mit zusammen? Und dann natürlich auch sowas wie Verpackung und so und Einkauf und Qualität, alles muss auch irgendwie alles sitzen. Mhm. Aber ich finde, da sind alle Elemente gleichberechtigt. Mhm. Und das ist schwer, über den Zeitraum nicht in Opportunitäten zu verfallen. Mhm. Ne? Also man hat ja oft so, wir haben zum Beispiel bei Donkey ganz oft die Anfrage, wollt ihr nicht in den LEH? Mhm. Ne? Da kommt eine große Kette und sagt, komm, wir verkaufen hier die Schneekugel, haben wir ja noch nie gesehen, das wollen wir jetzt verkaufen. Mhm. Machen wir aber nicht. Weil das wäre nicht markenadäquat, weil wir unsere Marke nicht in diesem Vertriebsweg sehen. Mhm. Dafür muss man aber auch die Kraft aufbringen, Nein zu sagen.
Ja.
Ne? Und nicht getrieben zu sein, alles mitzunehmen. Und ich glaube, das ist so, wenn du langfristig Marke denkst und aufbauen willst und ein bisschen auch wieder zu den Kernwerten, was ist eigentlich eine Marke, zurückkehrst, muss man Ausdauer haben und bei sich bleiben.
Ja.
Das ist, glaube ich, so auch einer der Elemente, die ich jetzt über die Jahre gelernt habe.
Mhm.
So. Und das ist biegsam, ne?
Ja, absolut, absolut. Ja. Das, wie du ja jetzt auch gesagt hast, jetzt eure Firma Milk, die entstanden ist, quasi der Beratungs- oder der Dienstleistungsansatz, das, was du gelernt hast die letzten Jahre, jetzt quasi auch nochmal in die Produktentwicklung für andere Unternehmen damit reinzubringen. Das hast du gesagt, du stehst morgens auf, hast eigentlich immer die Kreativität. Wir haben heute Morgen tatsächlich schon um 6:30 auch geschrieben. Ganz, ganz überrascht. Meines, hey, cool, freue ich mich auf den Tag. Fand ich wiederum total cool. Aber ist das im Danke-Ansatz gar nicht möglich gewesen? Oder hast du gesagt, nee, komm, das ist eine andere Dienstleistung. Und Milk ist auch eine Marke. Also baust du dir selber dann wiederum Marken für das Konstrukt, in dem du dann auch
unterwegs bist? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Milk als Marke betrachten würde, aber wir gehen immer mit dem Markenansatz ran. Also wir wollen, bei Donkey ist es zum Beispiel auch wichtig, dass es irgendwie eine Geschichte immer hat. Mhm. Eine kleine Story, warum die Marke so heißt, wie sie ist, um irgendwie sympathisch zu sein. Jetzt wirst du gleich fragen, was ist die Geschichte zu Milk, ne?
Vielleicht.
Ich sag's nur noch nicht.
Milk,
genau. Und ich glaube, wir gehen auch in den Kollektionen bei Donkey zum Teil mit dem Markenansatz ran und sagen, das hat so eine Kraft als Produkt oder als Kollektion, das könnte in einer eigenen Marke laufen und könnte auch vielleicht sogar neue Vertriebswege erschließen, die wir vorher nicht hatten oder wo wir Nein gesagt haben. Da sind wir aber auch so ein bisschen am Experimentieren, weil für uns der Begriff Marke ziemlich hoch hängt. Ne? Also das ist nicht so ein, ja, ich finde, also ich habe wirklich Probleme mit Amazon-Marken, ne? Weil ich finde, da ist der Begriff zu inflationär benutzt, da müsste es mal einen anderen Begriff geben. Und so gibt es so ganz viele Markenansätze, wo der Begriff Marke eigentlich gar nicht so wirklich passend ist.
Mhm. Ne? Wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie die MyMüsli-Leute und sagen, komm, also Frage 1, warum kommen die denn eigentlich überhaupt? Und Frage 2, wie geht ihr vor? Was passiert dann?
Ja, also bei MyMüsli war es eigentlich, also es ist eigentlich immer noch eine meiner Lieblingsgeschichten. Die sind gekommen, weil ich einen der Gründer, Hubertus, schon wirklich sehr lange kenne. Und ich habe den schon ganz früh, haben wir immer mal darüber gesprochen, wenn wir uns getroffen haben, wollen wir nicht auch mal Produkte drumherum machen. Aber hier war es auch so, dass die Marke erstmal dazu bereit sein musste. Also sie musste sich erstmal quasi den Pioniergedanken im Bereich Müsli aufbauen. Und eine große Anzahl von Fans im Hintergrund, um auch wieder eine Biegsamkeit herzustellen in andere Produktbereiche. Und das war so, ich weiß gar nicht mehr, wann das ist, so 4-5 Jahre her. Da kamen sie und haben gesagt, komm, wir wollen jetzt mal eine Non-Food-Kollektion machen. Und dann haben sie immer zu mir gesagt, ja, dann bring doch mal Sachen mit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr müsst doch, wenn ihr eine Non-Food-Kollektion macht, dann muss sie doch eine Eigenständigkeit haben. Wir können doch nicht ein MeToo-Produkt machen, dann ist es doch nicht geil. Und das hat ein bisschen gedauert, bis das angekommen ist, weil ich dann gesagt habe, ja, wenn ich dann mal in Asien bin, dann bringe ich mal ein paar Sachen mit. Und dann habe ich ein paar Sachen mitgenommen, habe ihr den hingestellt, dann haben die gesagt, ja, aber es ist ja gar nicht geil. Dann habe ich gesagt, siehste, man muss halt drüber nachdenken, es halt geil machen. Und dann haben sie das so angefangen zu verstehen, dass es halt immer so ein bisschen eine Story braucht. Mhm. Und dann hatten wir so ein bisschen eine Diskussion, wie groß ist das Logo? Weil wir den Ansatz haben, das Produkt muss so gut sein, dass du es im Alltag nutzt und kaufen möchtest, also wirklich Geld dafür ausgibst und nicht möglichst günstig und das Logo möglichst groß. Ne? Das ist so, wir sagen, es soll möglichst geil sein und nicht möglichst günstig. Das ist so auch so eine Philosophie von uns. Und dann haben wir angefangen, Müsli-Schalen zu machen und Kaffeebecher. Müsli-Schalen liefen besser als Kaffeebecher, auch eine Erkenntnis. Und so haben wir das dann immer weiter aufgebaut. Und für die, warum machen die das? Weil sie A, ihren Vertrieb natürlich weiter ausbauen wollen. B, ist es ein Storytelling-Thema. Also was erzähle ich eigentlich in Social Media? Was erzähle ich in den Newsletter? Was tue ich meinen Kunden oder Fans Gutes? A, wir haben für euch die geilste Müsli-Schale gemacht. Ist halt erstmal auch ein Statement. Mhm. Und jetzt ist das für die einfach ein Erlösstrom, den sie vorher gar nicht hatten. Und das ist ja ganz schön eigentlich. Mhm. Also das ist schon, also ich finde, das ist, bei denen läuft das, wie ich finde, auch echt in einer guten Abteilung, nämlich bei Branding. Mhm. Ne? Also sonst
haben
wir
eine eigene Branding-Abteilung.
Die haben eine eigene Branding-Abteilung. Branding and Innovation heißt die. Mhm. Sonst ist das, sind wir ja gerne mal so im Einkauf oder im Vertrieb, so in diesem klassischen, wo werden eigentlich Produkte entwickelt. Und da sind wir im Branding and Innovation, weil die verstehen, dass das Produkt halt ein Markenthema ist.
Ja, ja. Ne? Und die Leute, die dort, also die Ziele eines Einkäufers sind ja eher Einkaufskostenreduktion sozusagen, ja, ne? Und Vertrieb ist irgendwie Margenoptimierung oder wie auch immer. Ne? Also deswegen teile ich total, wenn ihr sagt, Wertigkeit, tolles Produkt, Marke und so weiter, dann muss man auch darauf achten, wo es aufgehangen ist. Gleichzeitig müssen die dann auch enabled werden vom Gesamtunternehmen, dass es auch eine gewisse Wertigkeit und Möglichkeit auch gibt, diese Produkte weiterzuentwickeln.
Ne? Ja, genau. Und es hat natürlich auch immer so eine psychologische Preisgrenze für alles. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube nur, dass die Menschen sehr wohl bereit sind, für geilen Scheiß auch Geld auszugeben. Also es muss nicht nur, und da ist die Industrie, viele Industrien sind so sehr getrieben, wie du es eben gesagt hast. Nee, es muss noch ein bisschen günstiger, noch ein bisschen günstiger, noch ein bisschen günstiger. Und es fehlt der Mut, einfach zu sagen, lass es uns doch geil machen. Mhm. Weil dann haben wir ja vielleicht auch eine bessere Marge, wenn wir dem Produkt ein bisschen Storytelling machen oder eine gute Verpackung oder ein gutes Bild oder ein guter Name oder irgendwas ist es ja. Mhm. Muss es halt ganzheitlich denken. Aber den Einkäufern wird das ja gar nicht mehr beigebracht. Mhm. Also denen wird beigebracht in Excel-Tabellen und noch ein bisschen drehen, Marge drehen, Marge drehen, anstatt den Kreativität zuzulassen. Aber das ist ja gar nicht so gewollt. Ja. Und ich glaube, deshalb hat Milk auch so eine große Chance, weil wir natürlich genau aus der anderen Perspektive kommen und sagen, lass uns doch mal was verändern und lass doch mal das Produkt. Lass es doch mal zu, weil du weißt ja gar nicht, was auf der Reise passiert. Mhm. Ne? Also, aber du musst es zulassen. Weil wenn du besonders günstig willst, dann geh bitte woanders hin, weil da sind wir nicht so gut drin.
Ja. Wenn wir nochmal sagen, da kommt jetzt jemand zu euch, sagt, komm, lass uns ein Produkt entwickeln, also entweder für Produktsortimentserweiterung oder also Umsatzerweiterung oder Merchandise, wie auch immer. Mit wem entwickelst du das? Also welche Skills, wie wichtig ist Kreativität, wie wichtig ist dann aber auch zu sagen, hey, Preis darf maximal 10 Euro sein, weil darüber hinaus passt es halt auch vielleicht nicht mehr zu den anderen Produkten. Ja. Was sind so die Leute, die dann hier im Kreativraum sind? Und
ja, wir wollen erstmal ganz viel wissen. Also wir wollen auch wissen, wer ist der Absender, wo sind die Vertriebswege, was ist die Erwartungshaltung, was ist das Ziel? Das sind ja so ganz viele Fragen, die eigentlich sonst aus einer Firma, die sich nur um Produkte kümmert, erstmal gar nicht kommt. Mhm. Aber für uns ist das wichtig, weil wir daran glauben, erstens natürlich zielgruppengerecht zu arbeiten. Und wie gesagt, wir haben halt diesen Anspruch, es ist immer besonders gut zu machen. Deshalb fragen wir auch ganz viele, wir wollen auch die Margenerwartungen wissen. Wir wollen wissen, ob das national, international verkauft. Wir wollen wissen, ob das sich von den anderen abheben soll. Also ganz viele Dinge.
Wie viele Antworten von einer Skala von 1 bis 10 gibt es direkt? Auf da alle eure Fragen? Ich tendiere eine 3.
Ja, ich will ja, wenn es ein guter Tag ist. Okay. Ja, nee, man muss schon auch echt viel bohren, weil auf die Abteilung auch nicht vielleicht von anderen Abteilungen das Wissen haben oder auch angehalten wird, gewisse Dinge nicht zu sagen. Mhm. Was aber immer dazu führt, dass die Prozesse länger dauern. Mhm. Ne? Also es ist so, wir hatten neulich auch wieder so einen Fall, wo wir sagen, nee, die Marge sagen wir nicht. Dann habe ich gesagt, ja, können wir machen, aber wir wollen ja zielgerichtet arbeiten. Mhm. Und wenn wir die Marge wissen, dann können wir ja schon mal im Produktprozess, Entwicklungsprozess über Materialien nachdenken zum Beispiel oder über Form, weil wenn wir dann einen Formbau haben, der kostet x-tausend Euro, den schießt mir doch eh ab. Mhm. Also warum, sag mir es doch einfach, weil dann sind wir schneller fertig. Mhm. Und da spüren wir oft so ein, dass das in so einer Dienstleistungsrolle man so abdriftet. Mhm. Und wir wollen immer auf Augenhöhe reden und es einfach geiler machen. Also das merken wir auch oft und das Wir spüren aber auch oft genau das Gegenteil, dass wir durch unsere eigene Marke Donkey auch ein ganz anderes Wissen haben und auch ganz anders mit unseren Kunden reden können, ne, weil wir halt auch ein Wissen haben über Logistik, weil wir sie, weil wir sie selber machen, ne, weil wir selber Pakete packen und weil wir selber einen Online-Shop haben und weil wir selber Produkte aus Asien holen und weil wir selber die Vertriebswege kennen und wissen, dass es nicht, dass es auch manchmal darum geht, wie oft wird das Regal aufgeräumt und wer macht das eigentlich? Mhm. Also dieses ganze Hands-on-Dinge über eine Marke wissen wir natürlich aus unserem täglichen Tun. Mhm. Und das hilft am Ende auch dem Kunden sehr. Deshalb ist das oft auch eine sehr gute Augenhöhe, auf den wir arbeiten. Und das macht dann auch echt Spaß.
Wenn ihr die ganzen Fragen gefragt habt und aufgeschrieben und sowas, dann der Next Step?
Ja, wir ermutigen die Kunden wirklich auch erstmal einen Tag mit uns zu verbringen. Also wo wir jetzt so drinstehen, das ist so, wir nennen das immer so Creative Space. Wir haben auch echt Lust, mit dem Kunden zu arbeiten, weil wir auch sehr an den Menschen glauben. Also wenn da eine gute Chemie ist und ein gutes Verständnis füreinander, werden die Projekte auch besser. Also wir haben immer große Lust, Menschen kennenzulernen, Prozesse kennenzulernen, Marken kennenzulernen und mit denen in einem Tag mal die Erwartungshaltung, die Roadmap, die nächsten Schritte zu besprechen. Also das machen wir mehr und mehr und das spüren wir auch, dass das von den Kunden extrem gut angenommen wird, weil sie auch mal rauskommen, weil sie auch mal neu denken, weil sich dann in den Prozessen oft auch Dinge ergeben, so, ach ja, du hast recht, wir haben ja erstmal ein Einkaufsproblem, weil die Verpackungsqualität scheiße ist und noch gar nicht ein Markenproblem. Ne? Und dann gehen sie halt wieder zurück und arbeiten erstmal daran, um dann den nächsten Schritt zu machen. Also da kommen immer auch andere Dinge raus. Also das ist so, das ist eigentlich das, was wir, mit dem wir anfangen. Und dann geht das relativ schnell in die Produktentwicklung. Da gehen wir ganz schnell ins Doing, entwickeln Produkte, zeichnen die, machen auch mal ein 3D-Muster aus den machen wir auch gerne und treffen uns dann wieder mit dem Kunden und stellen das vor und meistens ist dann auch schon was dabei. Ne? Oder wir stellen so viel vor, dass sich das dann von 10 Ideen auf 5 verdichtet.
Und, ist bei jedem Produkt oder Prototypen schon eine Story dabei? Also gehört das für dich
dazu? Ja, das ist manchmal passiert, also ja, ist immer der Anspruch. Manchmal passiert es aber auch auf dem Weg. Also das ist auch so ein, das ist ja das Schöne auch an meinem Beruf, dass hinter jedem Produkt gibt es eine eigene Geschichte. Mhm. Also such dir irgendwas raus, ich erzähle dir was, was man nicht sieht. Ja. Aber das ist auf dem Weg passiert. Ne? Deshalb liebe ich ja auch diese Prozesse, weil ich immer sage, seid mutig, weil das wird schon noch irgendwas passieren. Was es ist, weiß ich nicht, aber es wird passieren. Ja. Und das, manchmal passiert es einfach wirklich auf dem Weg, weil wir dann mit der Fabrik reden und die sagen, Mensch, wir haben neues Material. Oder wir sagen, Mensch, wenn wir das jetzt noch in der Verpackung machen oder mit dem Namen oder mit dem Foto oder ja, also man kann immer nicht alles auf Knopfdruck abrufen. Und ich finde, der kreative Prozess hat einen Nachteil, dass es halt ein Prozess ist und auch manchmal ein bisschen länger dauert. Aber wir sind schon auch sehr da hinterher, wir nennen das den Donkey-Effekt, dass es muss immer irgendwas haben. So, das gelingt einem manchmal ein bisschen besser und manchmal ein bisschen schlechter. Aber das ist schon der Anspruch. Aber es passiert auch oft auf dem Weg.
Ja. Ja. Das klingelt gerade. 2013 haben wir an deinem zweiten Online-Shop gemeinsam gearbeitet und da war das auch, wir brauchen den Donkey-Effekt. Und ein paar Sachen hattest du damals auch erzählt, ne? Also so verteile in einem Laden überall einzelne Donkey-Artikel oder pack sie alle auf einem Haufen. Ja. Und der Donkey-Effekt ist einfach auf einem Haufen, sagst du einfach, boah, das ist so viel Gutes, ich nehme jetzt nicht nur ein Stück, sondern zwei oder drei quasi da so mit.
Ja, da haben wir so eine schöne, da habe ich jetzt endlich den Beweis, nämlich, dass es funktioniert. Wir hatten vor, kleiner Ausflug, wir hatten vor Weihnachten einen Pop-Up-Store im KDW. Da haben die bei uns angerufen und haben gesagt, wir haben hier eine Fläche im Weihnachtsmarkt, wollt ihr nicht mehr hier so 40 Quadratmeter bespielen? Und der Anruf erreichte mich auf dem Fahrrad, ich weiß es noch wie heute, und ich habe sofort Ja gesagt, ohne zu wissen, wie? begleitet mich irgendwie in meinem Leben, so zu reagieren. Und dann haben wir aber auch echt lange gebraucht, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich die Marke im POS. Ne? Also man erwartet immer von seinen Kunden, den Einzelhändlern, dass die das so machen, wie man das will. Und wenn man das dann selber machen soll, dann merkt man einfach, wie schwer das ist. Mhm. Und wie dann der Respekt nochmal extrem sich erhöht einem Einzelhändler gegenüber. Und da haben wir echt lange für gebraucht und dann haben wir das aufgebaut Ende November und haben dann aber diesen Donkey-Effekt wirklich gespürt. Wir haben dann auch alle Mitarbeiter angehalten, da mal einen Tag zu verbringen oder zwei oder drei. Also wir waren alle dann im aktiven Verkaufsgespräch. Und das Schönste, was ich eigentlich, also sind so ein paar Sachen, die wir da natürlich erlebt haben, aber ein toller Moment war, dass die Menschen stehen geblieben sind, überrascht waren, was es da für unterschiedliche Produkte gibt, die sie nämlich alle vorher noch nie wirklich wahrgenommen haben und sich alles angeguckt haben. Mhm. Ne? Und dann nach so ein paar Minuten haben sie dann auch einige sich so einen Einkaufskorb geholt und halt wirklich angefangen haben, Weihnachten, ich brauche für den was, den was, den was. Aber es muss halt irgendwie alles Donkey sein. Das KDW hat dann irgendwann eine eigene Kasse eingerichtet, nur für uns. Ja. Wir haben ja im Moment die Winkelkatze, das ist ja so im Moment so unser Nummer 1 Produkt. Da haben wir bis Weihnachten, ich glaube, 1400 Stück verkauft, ne, in 4 Wochen. Also wir sind gar nicht hinterhergekommen mit dem Nachfüllen. Und wir hatten so eine große Katzenwand im Hintergrund. Und das geht jetzt auch wieder so, war Nummer 1 Selfie Point im ganzen KDW. Waren so 180 Katzen, die alle gewunken haben, in Farben aufgeteilt. Also man ist wirklich die Rolltreppe hochgekommen, so, was ist denn das? Da muss ich hin. Also diesen Sogeffekt, von dem ich immer so rede. Und deren Social Post auf dem KDW Instagram-Account war der erfolgreichste, den sie jemals gemacht haben. Ja. Vor Louis Vuitton, vor Gucci, wie sie alle heißen, mit einer Winkelkatze. Ne? Und dann sieht man aber wieder, wie es halt doch gehen kann, wenn man sich irgendwie aufmacht und mal was anderes macht. Ne? Also wer hätte gedacht, dass man mit einer Winkelkatze sowas erreichen kann. Ja, ja. Und das hat dann wieder ein bisschen was mit Mut zu tun. Also dieses Überraschung am POS, die Produkte müssen Donkey-Effekt haben, da ist eine Sehnsucht da draußen, dass die Menschen Dinge sehen wollen, die anders sind als der Mainstream da in den Fußgängerzonen. Das langweilt ja auch alle zu Tode.
Ja, ist dann diese, ich meine, steht ja auch, wenn du Entmilk aufrufst, oben direkt Be Different. Ist die Differenzierung immer ein Bestandteil der Marke?
Er ist ein Bestandteil von unserer Marke. Ne? Also wir wollen, also von Donkey ist das ein Bestandteil. Wir versuchen alles anders zu machen. Mhm. Ein bisschen anders. Nicht auszuflippen, aber ein bisschen anders zu machen. Und wir versuchen natürlich unseren Kunden das auch zu sagen. Mhm. Ne? Versuch es doch mal ein bisschen anders, weil dann erreichst du ja die Aufmerksamkeit. Mhm. In dem Produkt. Wenn du das immer wieder machst wie immer, dann ist es ja wie immer.
Also dann das ist das Ziel. Mach es einfach anders, dann hast du den Donkey-Effekt, kommst ein bisschen raus und dadurch brichst du raus aus der Masse, dadurch kommst du ins Mindset, dadurch nehmen die Leute das Produkt und nicht das.
So, genau. Erreichen wir aber auch nicht immer. Also es kommt auch wirklich drauf an. Es gibt ja auch diesen wunderbaren Satz, eine Agentur kann immer nur so gut sein, wie der Kunde es zulässt. Ne? Kennst du wahrscheinlich auch aus eurer Dienstleistung. Und da gibt es halt auch Kunden, die wollen die Produkte dann doch relativ, wie wir es bezeichnen würden, normal. Ja, für sie ist es aber trotzdem noch irgendwie noch außergewöhnlich, weil es halt irgendwie doch eine andere Form hat. Aber aus meiner Brille ist es relativ normal.
Mhm. Ja. Wenn jetzt, Sie gehen noch mal weiter in den Prozess, Kunde war da, ich habe ganz viel erzählt, kreativer Prozess, Prototype und sowas kommt danach?
Also es macht. Ja, Prototype, das ist so ein Prozess, also Ideenentwicklung, Materialidee, wer kann es produzieren, Muster bestellen, das ist eigentlich so ein Vor und Zurück, bis man ein produktionsreifes Produkt da stehen hat. Mit dem Preis, mit einer Menge, mit einer Vorlauf, wie lange halt die Produktion braucht. Mhm. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Das dauert manchmal eine Woche. Ne? Also es ist so, wir haben heute gerade wieder Muster bekommen. Da habe ich gesagt, da haben wir doch letzte Woche erst das Product Sheet abgestimmt. Wieso sind die schon da? Keine Ahnung, warum die schon da sind, aber es ist geil. Ne? Und manchmal dauert es halt wirklich. Wir haben so ein Produkt auch für Mai Müsli gemacht. Das haben wir, kommt jetzt gleich bald auf den Markt. Das hat so lange gedauert und es sah am Anfang so einfach aus. Und wenn man so zurückblickt und sagt, warum hat denn das eigentlich so lange gedauert, dann weiß man natürlich die Gründe, aber so eine richtige Antwort ist es auch nicht. Und Also manchmal ziehen sich Dinge auch, vor allen Dingen die Dinge, die man denkt, dass sie einfach wären. Ist so auch so ein Learning aus den letzten Jahren. Ja, und dann fängt die Produktion an. Und dann ist auch, dann ist nochmal diese ganzen Qualitätskriterien spielen da nochmal eine große Rolle. Ne? Mhm. Also da haben wir auch wirklich muss man sagen, da haben uns unsere Automotive-Kunden, für die wir ja arbeiten, auch nochmal auf ein anderes Level gehoben. Ne? Also die da zum Beispiel wenn wir für BMW ein Produkt machen, dann sind wir dafür verantwortlich, dass das für 27 Länder getestet wird. Da sind wir dafür zuständig, dass es für 27 Länder und Sprachen eine Bedienungsanleitung gibt.
Ah, krass.
Und wenn da irgendwas falsch ist, dann ist gleich Todesstoß. Ja. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? aber die Verantwortung solchen Firmen gegenüber, deshalb dauert so ein Prozess auch gerne mal 2 Jahre, ne? von Briefing bis das Produkt ist im Laden. Ist aber auch ein Zeitraum, den du dann benötigst, weil da auch viele Prozesse sind, ne, die du einhalten musst. Und wir Qualitätsprozesse haben, die echt aufwendig sind, zu Recht aufwendig. Mhm. Die verlangsamen natürlich einen Prozess, aber hat uns geholfen, auf einer ganz anderen Qualitätsebene zu arbeiten. Und das kommt natürlich jetzt auch allen anderen Kunden noch viel mehr zugute, dass wir auf so einem Level arbeiten können.
Ja, aber krass, jetzt verstehe ich auch total, warum ihr sagt, das können auch vielleicht gar nicht so viele. Also wirklich dieses End-to-End, ne, von sehr neugierig sein und alles hinterfragen, eher den Berater Bob zu spielen und seine, ja, erklär mir das alles. Und dann über die kreative Prozesse, Product Sourcing sozusagen, hilft dir dann eigentlich auch noch den Schritt weiter zu gehen, so Distribution, Vertrieb, Marketing und so? Also jetzt.
Ja, also da kommen wir immer ein bisschen mehr hin. Ne? Also ich würde noch gerne eine Sache nochmal sagen, das fand ich auch so, man lernt ja auch mit seinen Kunden, das ist ja auch so das Schöne an unserem Beruf, dass wir, und als wir dann mal bei BMW saßen und ich dann auch gesagt habe, wieso habt ihr eigentlich bei uns angerufen? Weil die haben bei uns angerufen, ne? In der Zeit, wo wir noch gar nicht über sowas nachgedacht haben. Und da haben die zu mir gesagt, naja, wir haben bei euch angerufen, weil wir haben für unser Sortiment mehr Kreativität benötigt. Mhm. Und eigentlich arbeiten wir mehr so mit werbemittelgetriebene Kunden. Die zeigen uns aber immer nur den Katalog. Mhm. Und wenn wir eine eigene Idee hatten, dann haben wir einen Produktdesigner gefragt. Mhm. Aber der hatte ja gar keine Ahnung vom Sourcing-Prozess. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch, was in Milk verbindet. Ne? Also wir verbinden eigentlich so diese Kreativität mit dieser Verlässlichkeit im Sourcing und können am Anfang schon darüber nachdenken, wenn er sagt, ja, wir brauchen eine Trinkflasche mit einer Dreiermarge, die darf 20 Euro kosten, denken wir das ja schon im Entwicklungsprozess. Mhm. Und ich glaube, das ist so unsere Stärke, dass wir immer so ein Storytelling haben wollen und auch schon in dem kompletten Prozess denken. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, eine Exzellenz. Also das, und es gibt natürlich noch andere, die so arbeiten, aber ich finde, wir machen es immer noch mal ein bisschen besser, weil wir halt auch eine eigene Marke haben. Mhm. Und da auch noch mal immer Kriterien wissen, weil wir auch wissen, wie der Markt funktioniert, was läuft gerade, was läuft nicht, warum läuft das. Das bekommen die Kunden ja quasi mit.
Mhm. Ja, diese Kreativität, das ist dann ist Schlüsselkompetenz für euch, oder?
Ja, total.
Absolut.
Absolut, ja.
Hat die sich, wenn du jetzt nochmal über die letzten 20 Jahre schaust, wie hat sich denn Kreativität oder vielleicht auch so die Wahrnehmung oder die Akzeptanz von Kreativität, hat die sich verändert?
Ja, das ist so, ich bin ja in so einem Netzwerk von den Kultur- und Kreativpiloten. Das ist so eine Truppe aus Berlin, die kümmern sich, dass Kreativität eine gewisse Lobby hat. Mhm. Und ich finde, die Kreativität in Deutschland wird immer gewollt, aber noch nicht akzeptiert. Also es sind immer noch die bunten Vögel, die daherkommen, aber richtige Budgets werden nicht freigegeben, sondern es werden immer nur Budgets freigegeben für die Aufgaben, die man gerade hat. Aber Kreativität findet ja meist in den Schnittstellen statt, zwischen Marketing und Vertrieb, zwischen Einkauf und, also du musst ja in Schnittstellen denken, das ist ja die Kreativität. Und da würde ich mir öfter wünschen, dass Firmen, gerade die größeren, auch mal sagen, das probieren wir jetzt mal. Wir wissen, wir geben jetzt mal hier den Betrag aus. Wir wissen ja nicht, wo er uns hinführt. Aber er kann ja uns einfach ganz neue Türen aufmachen. Aber diese, auch weil immer gefragt wird, ja, was kriege ich denn dafür? Das ist immer diese Frage, was kriege ich denn dann für mein Geld? Und natürlich muss man ein Ziel definieren und muss auch ein Briefing haben. Aber es ist, es wird nicht oft wirklich einem die, jetzt spinn doch mal rum und ich gebe dir drei Leute, spinn mal rum und guck mal, was rauskommt. Das ist leider selten der Fall. Man muss immer wieder in irgendwelche Schubladen gesteckt werden. Und da tun wir uns ein bisschen schwer mit. Also das ist so ein bisschen quasi so der Nachteil von unserem Beruf. Dass wir nicht immer, das hatten wir vorhin schon mal, dass wir nicht immer nur mit dem Marketingleiter reden oder mit dem Vertriebsleiter oder wie ihr mit dem Digital Officer, ne? Sondern wir reden immer, es kann ganz unterschiedlich sein. Also Kreativität ist wichtig und ich glaube jetzt gerade nach Corona ist das, also frag mich, was sind die zwei wichtigsten Dinge, würde ich sagen, Kreativität und Netzwerk.
Ja.
Also wenn du die beiden Dinge irgendwie mitbringst und hast, dann kann auch schon mal was passieren, aber man fällt irgendwie nicht so hart, ne? Weil man die beiden Dinge, kommt man jetzt echt weit mit. Und so, ich weiß nicht, wie ihr das gerade erlebt, aber ich jedem Gespräch, was ich führe, und das sind ganz viele im Moment, ist dieses, jetzt haben wir gemerkt, wir müssen mal was anderes machen. Wir brauchen mal einen neuen Vertriebsweg. Wir müssen mal Digitalisierung doch weiter, das Projekt weiter verfolgen. Also es ist im Moment so eine riesige Bereitschaft der Firmen umzudenken. Und das ist, was ich im Moment echt genieße, weil man redet ja immer und will und wird quasi gar nicht gehört. Dann denkt man ja manchmal, man würde gegen eine Wand reden. Und ich finde, die Wand ist jetzt eingebrochen. Und das ist echt schön zu hören. Und ich glaube, es werden ganz viele neue Ideen und Formate in den nächsten Wochen und Monaten auf den Markt kommen von Marken und Firmen, von denen man damit gar nicht gerechnet hat, dass die so einen Weg gehen. Und das vielleicht deren Lösung ist, ne? für deren Umsatzverluste. Also das, ich bin gespannt. Also ich finde, es war noch nie so eine spannende Zeit wie jetzt.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Was wir schon auch merken ist, die Leute sind bereit, Dinge auch anders zu machen, weil sie gesehen haben, okay, also deren Weg bisher hat vielleicht nicht funktioniert. Das heißt, jetzt brauchen sie andere Wege, andere Partner, andere kreative Ansätze. Was wir aber auch merken ist, keiner hat Lust auf so ziellose Innovationsprozesse, ja. So, ach komm, also das lass uns wirklich mal machen, sondern es muss schon irgendwo, okay, da will ich rauskommen, aber es ist wirklich okay, egal wie wir da hinkommen, sozusagen. Ja, ich drehe die Runden mit euch, lass uns mal hier im kreativen Prozess machen, lass uns mal hier einschließen, ein paar Sachen skribbeln und so weiter. Das haben wir auf jeden Fall auch. Also, und vor allen Dingen, ich merke, aber auch ein Generationsthema, je älter ich werde und je länger ich in dieser Branche halt auch bin, sehe ich, wie viele Leute, die auch, also jüngere Leute kommen in Entscheidungspositionen und die haben auch gelernt, dass auch alle halbe Jahre mal so ein kreativer Prozess einfach sinnvoll ist und nicht nach Schema X wie früher. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich auch nochmal einen Uplift geben wird. So der Generationswechsel in dem Bereich hoffentlich mehr Mut hereinbringt.
Aber ich finde, was man auch so merkt, also die Firmen wollen schon auch so eine Mini-Strategie dazu, ne? Aber es muss unheimlich umsetzungsstark sein.
Ja, genau.
Also man muss schon sehr, man muss schnell eine Strategie oder Briefing entwickeln und dann muss es eigentlich schnell ins Doing gehen. Die wollen schnelle Ergebnisse sehen, was ich auch toll finde. Aber das war ja auch eine Zeit lang anders. Noch eine Strategie, noch eine Vorlage für die Geschäftsführung, noch das. Und das wurde dann so aufgebauscht und das geht jetzt viel mehr ins Doing. Ja. Das finde ich auch erstmal gut.
Ja. Gucken, wie lange es bleibt. Aber es ist ja so, wie du deinen Prozess ja auch beschreibst. Es geht ja einerseits darum, ich weiß gar nicht, was ich will, sozusagen ein bisschen der strategische Ansatz, aber ich will das ja nur machen, damit ich irgendwie hier hinten rauskomme. Das heißt, sehr, sehr zielbezogen. Aber die Problematik ist genau dazwischen. Ich weiß einfach nicht, selbst wenn ich eine gute Idee habe, wie kriege ich es auf die Straße? Wie kriege ich die Marke dafür gebaut? Wie kriege ich den Sourcing-Prozess? Wie? Und auf alles habt ihr auf jeden Fall da eine Antwort oder auf viele Sachen. Und ich glaube, ganz viele Unternehmen, die auf diese Wie-Frage eine Antwort haben, die werden eine gute Zukunft haben.
Aber du hast vorhin schon gefragt, ob wir noch mal zur Seite stehen, wenn es in die Vermarktung geht. Ne?
Ja.
Das ist also immer mehr ist die Antwort. Also wir merken schon auch, dass dieses Social-Thema bei vielen Firmen völlig vernachlässigt wurde. Aufbau von neuen Vertriebswegen, da sind wir wieder bei der Plattformökonomie, ne, auch völlig vernachlässigt wurde. Aber auch die Markenbetrachtung wieder. Okay, wir haben jetzt bisher immer nur in den letzten 80 Jahren B2B gearbeitet. Wir müssen aber eigentlich auch B2C-Vertrieb aufbauen. Mhm. Welche Wirkung hat denn dann unsere Marke? Mhm. Ne? Also das sind auch so ganz neue Fragestellungen, die auftauchen. Und wir kommen immer mehr auch in diese Prozesse da zur Seite zu stehen, aber wir sind natürlich keine Social Media Agentur. Das wollen wir auch gar nicht sein, sondern wir wollen eigentlich mit den richtigen Partnern aus unserem Netzwerk zusammen die richtigen Entscheidungen treffen.
Der zweite Punkt, Netzwerk.
Netzwerk, ja, genau, da ist es wieder.
Die brauchst du dann quasi dazu. Ja. Jetzt hattest du gerade gesagt, du glaubst, da werden viele neue kreative Konzepte erscheinen. Ich habe es gerade gestern im Podcast gehört von dem Kollegen Nils Seebach, der hatte diesen Amazon-Dorf-Talk. Ja. Und mit dem Christian Kelm haben die ganz viel darüber gesprochen, dass das leider ausgeblieben ist. Also jetzt öffnen die Läden wieder, aber die Läden sind genauso wie im Februar oder März. Ja. Die haben auch darüber gesprochen, warum es nicht irgendwo so eine Gardena-Experimente-Welt irgendwo gibt, damit ich endlich mal sehen kann, wie die Dinge funktionieren, Rasenmäher-Roboter läuft und so. Und nach wie vor ist in jedem Thema, wenn man über stationären Handel insbesondere nachdenkt, so, wo sind denn die Erlebniskonzepte?
Ja. Kriegst du da was mit? Wird ja, ich finde, gearbeitet? Ich muss dir ja nochmal Danke sagen, weil du hast uns ja den Kontakt zu Karls Erdbeerhof verschafft, da war ich ja vorgestern und ich war im totalen Glück, weil wie die das machen und die Personen, die dahinter stecken und wie viele Menschen die Freude bereiten und es sind nur glückliche Menschen und es ist viel los und sind 5 Kassen sind voll, Montagmorgens um 10 und man geht so rein so, wo bin ich denn hier? Ah ja, in Rövenshagen, irgendwo bei Rostock, so, ne? Aber es ist so eine komplett eigene, autarke Welt. Aber wenn du über Erlebnisse am POS nachdenkst, habe ich lange nicht mehr so einen Ort gesehen wie den. Mhm. Weil die verstehen, dass es beim Shoppen um Erlebnisse geht und um Momente, die man mitnimmt und ums Staunen und auch mal, dass man guten Kaffee kriegt, aber dass man auch sieht, wie die Prozesse sind, wie die Marmelade eingekocht wird, wie es riecht. Ne? Und natürlich fährst du dann mit einer Erdbeere-Achterbahn, aber darum geht es gar nicht, sondern dass es ein Erlebnis ist. Ja. Und natürlich kaufst du da was. Ja. Ne? Natürlich, aber weil es geil gemacht ist. Ja. Und ich finde, wenn man über Erlebnis am POS nachdenkt, Auto setzen, bitte einmal nach Rövenshagen, weil da kannst du echt viel lernen. Also das ist echt, echt super. Und das sind ja diese ganzen Formate, die wir in den Innenstädten vermissen. Ne? Also es ist ja, die Innenstädte sind ja gar nicht leer. Also natürlich auch leer, weil online natürlich viel mehr gekauft wird. Aber es ist eigentlich ja die pure Langeweile. Ne? Ja, also wann warst du mal wieder in Hamburg in der Innenstadt einkaufen?
Ewig.
Noch nie? Ja, ja. Also weil wenn du da durchgehst, denkst du so, ja, und was inspiriert mich hier? Ja. Noch eine Kleiderstange? Ja. Also das ist so. Und da sind wir wieder beim Thema Mut, Kreativität, mal was anderes machen und das trauen die sich alle nicht.
Ja. Und ich finde es auch wirklich selbst, also wie viele Fälle von Kreativ und Mut sind auch wirklich gescheitert, ne? Also so eher, na gut, so richtig viele.
Die kriegen wir dann nicht mit.
Die kriegen wir vielleicht auch nicht mit. Ja. Würdest du so sein, ey komm, ne? Hier sind 100 Beispiele für kreative Ansätze, die nicht funktionieren oder es gibt gar keine. Ja, okay, dann braucht man vielleicht nicht kreativ sein, ne? Aber tatsächlich ist so der Weg dahin, wie kommt man zu Karls Erdbeerhof, keine Ahnung, selbst die großen Unternehmen wie Apple und so, die haben auf Qualität gesetzt, haben sich daraus irgendwie differenziert. Mhm. Ne? Damals auch schon Be Different in deren Markenslogan. Also eher gibt es ja ein paar Erfolgskonzepte, als sie nicht zu haben. Mhm. Trotzdem heißt das, wir machen das mit den Fähnchen, wie bei der Sparkasse oder Dienst nach Vorschrift und so. Mhm. Ja, bin ich auch sehr verwundert. Ja. Welche Produkte oder jetzt neben Karls, hast du noch ein weiteres Beispiel, das nicht aus eurem Hause kommt, da wo du sagst, wow, Respekt, die machen es richtig gut?
So meinst du Excitement am POS, so ja, dieses Storytelling? Ja, ich finde, da gibt es immer, also ich finde das KDW, also jetzt, weil ich es natürlich auch erlebt habe, aber wenn du da an Weihnachten oder auch sonst durchs KDW gehst, ich finde, das ist ein Schlaraffenland. Also ich finde, die machen das einfach an der Produktqualität, Markenauswahl, Inszenierung. Ein bisschen besser finde ich fast noch das Selfridges in London, die sich auch, wie ich finde, immer viele Dinge trauen. Die haben jetzt, glaube ich, mal einen Fahrradladen aufgemacht, mal kurz. Oder ich war mal da vor Jahren zur Weihnachtszeit, da hatten die am besten Platz Room of Silence. Ne? Also bist du so reingegangen in diesem Weihnachtswahn und totale Ruhe. Ne? Aber das war halt nicht im Keller, sondern es war halt Prime Location. Ja. Und jeder andere würde sagen, ja, aber es ist doch meine beste Fläche, da verkaufe ich doch und so. Nein, Room of Silence. Ja. Ne? Also dieser gedankliche Bruch, der macht es, glaube ich, macht es auch besonders. Die haben jetzt auch oben, glaube ich, in der eine Halfpipe sich auch eingebaut, wo die alle hingehen können zum Skateboard fahren. Auch ist beste Lage, aber Skateboardbahn. Ne? Also, aber das sind die, ich finde, das sind so die Konzepte, die ich, oder hier L&T in Osnabrück, die Welle ist ja auch jetzt gerade so ein klassisches Beispiel. Aber man muss ja sagen, das sind alles Menschen, die sich was trauen. Und ich weiß gar nicht, ob die Welle funktioniert, also ob da mehr Frequenz kommt, aber ich bin mir sicher, das hat funktioniert.
Ja, ne? Auf jeden Fall eine Menge Story, eine Menge Gründe, in die Kommunikation zu gehen und so weiter. Aber interessanterweise sind das ja Handelsmodelle, die du gerade genannt hast. Und noch spannender wäre es ja eigentlich, das aus Herstellersicht zu sehen. Ne? Weil wenn man sagt, worauf verzichtet dann der Handel in dem Fall auf seine Flächenfrequenz dort, hat tatsächlich vielleicht weniger Umsatz, kann er das kompensieren. Aber das Spannende an dem Hersteller ist ja immer, er kann sich total trauen, weil irgendwo wird es dann ja doch gekauft. So, ne? Also er klaut dann ja nicht, die Opportunitätskosten sind ja etwas geringer als einfach im Handel. Und darauf hatte ich tatsächlich, dass es richtige, mutige Kreativität auch aus der Herstellersicht geht, die im Endeffekt dann ihrem B2B-Geschäft in das B2C-Geschäft gehen. Und das halt nicht nur, dass sie es überhaupt tun, also das ist ja jetzt gerade, das erleben wir jeden Tag, diesen Direct-to-Consumer-Ansatz, und ich hoffe mir, dass es dann sogar noch in ein paar Jahren noch Kreativität noch sozusagen on top kommt, wenn einmal die Infrastruktur dafür da ist, dass sie dann sagen, komm, zock, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter.
Und fällt dir da ein Beispiel ein, was gut ist?
Nee, ich muss eigentlich...
Ich habe gerade an Dyson gedacht, die ja irgendwie auch sich immer mehr zu einer Direct-to-Consumer-Marke entwickeln, wo die auch irgendwie... Aber ich weiß gar nicht, ob das Beispiel ist, wonach du gerade suchst. Also ich finde, die machen das auch schon, Sonos macht das auch unheimlich gut, finde ich. Also die haben ja auch in kürzester Zeit, sind die ja zum Inbegriff des Home-Entertainments geworden. Mhm. Ne? Aber ja, also es bleibt spannend, würde ich sagen.
Ja, also ich finde nach wie vor die Sportmarken, also Adidas hat das ja stark auch ausgerufen, gut, Adidas und Corona, nochmal eine extra Geschichte, aber wie die im Endeffekt sehr stark in ihre Trikotgeschäfte bei der WM oder auch in ihre eigenen Stores und so weiter, wie sie das zelebrieren. Sportmarken finde ich schon, die sind schon sehr D2C-orientiert. Mhm. Ne? Also Gymshark jetzt gerade so diese Milliardenbewertungen geknackt durch ihre Social-Media-Strategie. Das sind da ist richtig Musik drin.
Ja, das sind vor allen Dingen, das sind die Fahrradmarken, die so abgehen. Ne? Ja. Ja. Und auch das Fahrradzubehör, Klamotte geht auch, glaube ich, ziemlich durch die Decke. Das ist, da wird einfach, glaube ich, noch eine Menge passieren. Das sind ja so Gymshark, das kriegt man ja quasi gar nicht so mit. Ne? Mhm. Das ist ja so, finde ich, so... erstaunlich, dass ja bei euch aus dem Netzwerk Elias, ne, der hat das ja, glaube ich, begleitet. Ja. Auch großartiger Mensch, wie ich finde. Aber das ist, der taucht, also in meinem Relevant Set taucht Gymshark nicht so wirklich auf. Und die schaffen es da in ein paar Jahren irgendwie mit einer Milliarde bewertet zu werden. Das ist schon echt krass.
Ja,
ne?
Das ist krass. Ja, cool. Ja, dann lassen wir langsam zum Abschluss kommen. Ich bin ja selber eben auf der Suche nicht nur nach Beispielen, sondern auch nach Leuten, die sich dann auch mal die ihre Geschichten erzählen. Wen würdest du gerne mal in meinem Format sehen?
Wenn du, das ist gut. Also ich finde, also weil wir jetzt gerade da waren, ich würde natürlich Robert Dahl mal einladen. Ich finde Elias auch super.
Das stimmt.
Also Elias von Moon Idea, ne? der ja mit der ja mit 21 schon seine dritte Firma hat, extrem schnell ist in der Birne. Also ich finde, da muss man sich echt anschnallen. Ja. Also zumindest ich in meinem Alter, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, auch du musst dich anschnallen bei Elias. Also ich finde, das sind so neue Denker. Also Robert mit seiner aus der Erdbeere, mit Stefanie zusammen aus der Erdbeere irgendwie einen Freizeitpark zu machen, das ist schon irgendwie ganz cool. Und Elias einfach so, wie er ist. Also das sind die neuen Denker und die brauchen wir ja.
Ja. Definitiv. Ja. Ist cool. Vielen Dank. Guter Impuls. Ja. Sehr schön. Flo Bo, vielen Dank für deine
Stefan,
Zeit.
Stefan, vielen Dank fürs Kommen. Es ging ja rasend schnell, die Zeit.
Total, ne?
Ja, warum müssen wir nochmal eine zweite Ausgabe machen, ne?
Warum nicht? Auf jeden Fall. Sehr gern. Von daher, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Gerne.